HR2 Kultur. Camino. Religionen auf dem Weg.
Es ist eine stürmische Nacht, nichts Ungewöhnliches für Misgaf Am, einen Kibbutz, der auf einer Anhöhe im Norden Israels liegt. Nur ein elektrischer Zaun trennt hier Israel vom Libanon. Gegen Mitternacht durchschneiden 5 Terroristen der Arabischen Befreiungsfront den Zaun. Doch davon ahnt Gideon Rappaport nichts, als er am 7. April 1980 das Kinderhaus verlässt. Dort übernachtet seine Tochter Adi mit anderen Kindern.
Sie haben zuerst auf der Rückseite angegriffen. Dort haben sie eines der Kibbutz-Mitglieder erschossen, das im Kinderhaus war. Auf der anderen Seite waren die kleinsten Kinder untergebracht, die gerade ein paar Monate alt waren. 2 Frauen haben sich jeweils 2 Babys geschnappt und haben sich in der Toilette versteckt. Aber sie mussten 2 Kinder zurücklassen.
Gideon steht vor dem weißen Flachdachbau und beschreibt mit der Hand den Weg der Terroristen. Auch 40 Jahre danach fällt es dem 80-Jährigen schwer, darüber zu sprechen, was er und der Betreuer Meir Peretz in jener Nacht erlebt haben.
Die Terroristen haben die Babys genommen und sind in den ersten Stock gegangen. Dort war Meir, um auf die größeren Kinder aufzupassen. Ich selbst hatte nur ein paar Minuten davor meine Schicht im Kinderhaus beendet und war auf dem Weg nach Hause. Und die Terroristen blieben dort von Mitternacht oder 1 Uhr bis um 10 Uhr am nächsten Tag.
Meir Peretz ist damals 25 Jahre alt, ein junger Kibbutznik, der eigentlich gar nicht Dienst hätte im Kinderhaus. Er arbeitet tagsüber im Tal auf der Apfelplantage. Aber weil sein Bruder zu Besuch ist, überlässt er ihm sein Zimmer und passt auf die Kinder auf. Meir geht früh schlafen, die Nacht aber wird für ihn zum Albtraum. Noch heute stockt ihm die Stimme, wenn er sich erinnert.
Ich habe sehr tief geschlafen. Plötzlich wurde ich wach. Ich hörte sehr schnelle Schritte. Das war etwa um 1 Uhr nachts. Ich hörte, wie jemand hin und her lief. Zuerst dachte ich, die Frau aus der anderen Gruppe kontrolliert, ob alles in Ordnung ist. Aber dann hörte ich Stimmen und als ich die Augen öffnete, stand plötzlich jemand im Khaki-Anzug und mit rotem Stirnband im Zimmer. Der hatte eine Kalaschnikow geladen und auf meine Stirn gerichtet. Ich bin zu Tode erschrocken. Ich hatte wahnsinnige Angst, konnte kaum atmen. Und dann habe ich einen Schlag auf den Kopf bekommen. Sie haben mich umgedreht, das Gesicht ins Kissen gedrückt, die Hände über dem Kopf zusammengeschnürt und die Füße gefesselt. Ich durfte mich nicht bewegen. Jede Bewegung hat sie nervös gemacht. Ich habe gar nicht verstanden, was da passiert.
Wenig später ist klar, die Terrorgruppe der Arabischen Befreiungsfront hat das Kinderhaus nur zufällig ausgewählt. Zuvor waren sie in ein Wohnhaus eingebrochen, das aber steht leer. Als sie zum Kinderhaus kommen, treffen sie auf den Kibbutz-Sekretär, der Lampen reparieren will. Er wird als erster erschossen. Zu dem Zeitpunkt glaubt Gideon Rappaport, seine damals 3-jährige Tochter Adi schlafe friedlich.
Ich habe nicht gemerkt, dass die Terroristen ins Erdgeschoss eingedrungen waren. Es war eine sehr, sehr windige Nacht. Und außerdem Sturm war nichts zu hören. Meir kam, um mich bei der Nachtwache abzulösen. Ich habe gute Nacht gesagt und bin nach Hause gegangen. Etwa eine halbe Stunde, nachdem ich eingeschlafen war, hat es an der Tür geklopft und man hat mir gesagt, dass Terroristen die Kinder im Kinderhaus als Geiseln genommen haben. Natürlich bin ich sofort losgerannt und habe mich mit einem Gewehr an den Platz gestellt, den ich laut Notfallplan einnehmen sollte, um den Kibbutz zu verteidigen.
Bis zum Ende der Geiselnahme wird Gideon an seinem vorgeschriebenen Platz stehen bleiben, das Kinderhaus fest im Blick. Ab und zu sieht er die blonden Locken seiner Tochter am Fenster. Das sei besonders schwer gewesen, Adi zu sehen und nichts tun zu können. 10 Stunden wird die Geiselnahme dauern, 10 Stunden, in denen die Mutter Nurit Rappaport Abschied nimmt von ihrer Tochter Adi. Als ich hörte, dass Terroristen im Kinderhaus sind, da habe ich gedacht, ich habe eine Tochter verloren. Ich bin in Panik geraten. Ich habe gedacht, ich habe noch zwei andere Kinder. Ich muss zuerst an sie denken. Und dann habe ich versucht, mir vorzustellen, was dort bei den Terroristen passiert. Ich wusste, dass Meir bei ihnen ist und ich habe gehofft, dass er vielleicht mit den Kindern im Kreis sitzt und sie beruhigt, dass er mit ihnen singt oder spielt. Später habe ich erfahren, dass das nicht der Fall war.
Meir Peretz ist damals absolut hilflos. Noch heute mit 65 ist die Erinnerung für den schüchternen, zurückhaltenden Mann kaum auszuhalten.
In der absoluten Dunkelheit hörte ich die Stimmen von Kibbutzniks, die sich rund ums Kinderhaus versammelt hatten. Ich erinnere mich, dass sie Richtung Kinderhaus schossen. Im Haus wurde es absolut still. Dann hörte ich, wie die Kinder im Haus angefangen haben zu weinen. Meine Fesseln waren sehr schmerzhaft, ich spürte kaum noch das Blut in Händen und Füßen. Plötzlich haben die Terroristen mir die Fesseln etwas gelockert. Ich verstand, dass ich die Kinder beruhigen soll. Ich bin zu den Kindern gegangen und habe gesagt, schlaft, alles wird gut werden. Dann hat mich ein Terrorist ans Fenster geführt und mir in sehr schlechtem Englisch gesagt, was ich den Kibbutz-Mitgliedern zurufen sollte. Hört, Freunde von Misgaf Am, wenn ihr schießt, dann werden sie uns umbringen.
Es sind die Tage um Pessach. Es ist eines der wichtigsten Feste des Judentums, das an den Auszug aus Ägypten erinnert und an das Ende der Sklaverei. Für Meir und die Kinder wird die Nacht zum Albtraum. Die älteren Kinder sind bis zu 3 Jahre alt, die Kleinen noch Säuglinge. Die Terroristen legen die Babys auf den Tisch neben Meir. Meir kämpft mit den Tränen.
Das eine Baby war 10 Monate alt und blieb auch ruhig. Das kleinere aber war erst 3 Monate alt. Es hat geweint und sich bewegt. Aber was hätte ich machen können? Ich habe noch nicht mal was gesehen, ich konnte ja meinen Kopf nicht rühren. Meine Hände und Füße waren gefesselt und mit einem Strick miteinander verbunden. Mein Gesicht lag im Kissen, ich durfte mich nicht bewegen. Mein ganzes Leben ist vor mir abgelaufen. Ich wusste nicht, ob das mein Ende sein würde. Und jedes Mal, wenn ich mich nur ein bisschen bewegt habe, habe ich einen Schlag abbekommen. Und dann haben die Männer alle Lampen im Haus zerschlagen, weil kein Licht brennen sollte. Und ich habe kapiert, dass sie bleiben würden und dass sie Kontakt aufnehmen wollten zu ihrem Hauptquartier im Libanon. Aber das hat wohl nicht geklappt.
Das Ziel der Terroristen, sie wollen 50 Palästinenser aus israelischen Gefängnissen freipressen. Während sie die Kinder und Meir als Geiseln halten, werden immer mehr Soldaten nach Misgaf Am gebracht, darunter Scharfschützen. Später wird auch der Verteidigungsminister auf dem Rasen vor dem Kinderhaus stehen.
Es war eine nervöse Ruhe. Bis etwa um 3 Uhr morgens ein israelischer Soldat von draußen mit einem Megafon auf Arabisch gesprochen hat. Er wollte mit den Terroristen verhandeln. In dem Moment, als die Terroristen antworten wollten, schossen sie draußen wieder aufs Kinderhaus. Jede Menge Kugeln blieben in der Wand stecken. Die Kugeln pfiffen durch die Luft, es war alles voller Staub. Die Terroristen schrien und haben zurückgeschossen. Ich hörte die Kinder weinen. Kugeln flogen über meinen Kopf und ich lag mit dem Gesicht im Kissen. Aber es hat mir eine enorme Kraft gegeben, dass ich auf die Kinder aufpassen musste. Ich war ja der einzige verantwortliche Erwachsene. Ich habe mich nur gefragt, wann wird's mich treffen? Die 2 Babys auf dem Tisch neben mir haben sich überhaupt nicht mehr gerührt.
Am Ende ist der 2-jährige Eyal Gluska tot, von Kugeln getroffen in seinem Kinderbett. Auch einer der Terroristen ist getroffen worden, er ist verletzt. Die erste Befreiungsaktion des israelischen Militärs aber ist gescheitert.
Mit der Zeit konnte ich meinen Kopf etwas anheben. Ich sah, dass die Terroristen sehr jung waren, vielleicht 19. Sie hatten Kindergesichter. Sie hatten dunkle Haut und rote Stirnbänder und sie sagten zu mir, pass auf, wenn wir nicht bis um 6:30 bekommen, was wir gefordert haben, dann werden wir dich als Ersten umbringen. Je länger es dauerte, desto sicherer waren die Terroristen, dass man ihre Forderungen erfüllen wird. Sie forderten einen Vermittler und einen Hubschrauber, der sie in den Libanon bringen sollte. Aber sie erlaubten auch, dass ein Soldat eine Flasche Milch für die Babys bringt. Das größere Baby auf dem Tisch hat gelächelt, hat sich bewegt und rollte plötzlich Richtung Tischkante. Und ich habe zu dem Terroristen gesagt, sei ein Mensch, das Baby wird gleich fallen. Und dann hat er es mit dem Gewehrkolben zurückgeschoben.
Meir erinnert sich in allen Einzelheiten an die Nacht, auch wenn er sonst mit kaum jemandem darüber spricht, auch nicht mit seinen 4 Söhnen. Langsam und bedächtig erzählt er, er habe einen der Männer gebeten, das Baby unter seinen Arm zu legen. Weil die Milchflasche keinen Sauger gehabt habe, habe der Terrorist dem Baby schließlich die Milch mit dem Finger in den Mund getropft. An all das hat die damals 3-jährige Adi keine Erinnerung.
I actually don't remember much.
Ich habe nur 2 Bilder im Kopf. Alles andere, was ich über die Geiselnahme weiß, kenne ich wohl aus Erzählungen. Ich kann mich nicht an irgendwelche Zusammenhänge erinnern, sondern nur an einzelne Bilder. Ich wurde zum Beispiel in der Nacht wach und habe aus dem kleinen Zimmer gesehen, in dem ich schlief. Ich sah Leute mit Stirnbändern, dann bin ich wieder eingeschlafen. Später wurde mir klar, dass das die 5 Terroristen waren. Und das andere, an das ich mich erinnere, war der Hubschrauberlärm am Ende der Geiselnahme. Sie haben mich in den Hubschrauber gelegt und zum Krankenhaus geflogen. Dieser Lärm blieb mir wahnsinnig in Erinnerung. Das hat mich am meisten erschreckt. Denn ich habe damals nicht kapiert, was um mich herum passiert ist.
Vergessen sind auch die Schusswechsel am Ende der Geiselnahme und die Tatsache, dass die Terroristen Handgranaten warfen. Ein Glück, sagt ihre Mutter Nurit.
Adi war durch eine Handgranate verletzt worden und wurde direkt von hier mit dem Hubschrauber zusammen mit anderen verletzten Kindern und Soldaten ins Krankenhaus nach Haifa geflogen. Sie lag 10 Tage dort und wir waren die ganze Zeit bei ihr. Als wir ihr vorgeschlagen haben, die verletzten Soldaten zu besuchen, um zu sehen, wie es ihnen geht, da hat sie sich geweigert. Ich glaube natürlich, dass sie traumatisiert war. Das ging noch Jahre so, dass sie bei Hubschrauberlärm Angst bekam. Dabei war die Rettung durch die Soldaten doch mit einem Hubschrauber gekommen. Auch Bohrgeräusche haben sie lange in Panik versetzt oder ein lautes Auto. Und weil Hunde eingesetzt worden waren, um die Terroristen zu überwältigen, hatte sie noch jahrelang Angst vor Hunden. Heute aber hat sie, glaube ich, alles überwunden.
Die Kinder von damals und ihr Betreuer Meir treffen sich gelegentlich irgendwo in Israel. Man tauscht sich aus über die Familien, freut sich, einander zu treffen. Und es sind die wenigen Gelegenheiten, in denen Meir sich erlaubt, über die Geiselnahme zu sprechen. Eine Nacht mit mehreren Befreiungsversuchen, an deren Ende es viele Opfer gab. Außer dem 2-jährigen Jungen und dem Kibbutz-Sekretär überleben ein Soldat und auch die 5 Terroristen die Nacht nicht. Meir wird verletzt. Die Terroristen durchschießen seinen Fuß. Wer für den Streifschuss am Rücken verantwortlich ist, weiß er nicht.
Den ersten, den ich sah nach meiner Befreiung, das war mein Bruder. Er stand draußen und weinte, weil er dachte, ich sei tot. Ich konnte ihm nicht sagen, dass ich eigentlich in Ordnung bin. Dann hat man meine Wunden versorgt und wir sind mit dem Hubschrauber ins Krankenhaus nach Haifa gebracht worden. Nach etwa 3 Tagen wollte ich die Kinder sehen, die auch im Krankenhaus waren. Als Adi mich sah, hat sie wie verrückt angefangen zu schreien.
Adi Rapaport lebt heute ganz im Süden Israels, in Idan, in der Negev-Wüste, irgendwo zwischen Totem und Rotem Meer. Weiter weg vom Kibbutz Misgav Arm geht es kaum. Idan ist ein kleiner Flecken. Hier züchtet Adi Ziegen und verkauft den Käse auf dem Hof. Die nahen Palmen liefern reichlich Datteln. Es ist ein freies Leben, das sie mit ihrem Mann und den 4 Kindern führt. Die Kinder sind den ganzen Tag um sie. Sie laufen fast immer barfuß. Sie klettern über Zäune und füttern die schwarzen Ziegen.
Ich liebe den Norden Israels, aber ich hatte immer das Gefühl, dass dort zu viele Menschen leben. Also ging ich mit 16 in ein Internat in der Wüste. Und ich habe von Anfang an gespürt, dass das genau der richtige Platz für mich ist. Mir war klar, dass ich hier bleiben würde. Vielleicht war das eine unbewusste Entscheidung. Denn immer wenn ich darüber nachdenke, habe ich sehr gute Erinnerungen an unseren Kibbutz Misgav Am und an den Norden. Ich bin sehr oft wandern und klettern gewesen in Galiläa. Ich kenne jeden Stein und mit meinen Kindern fahre ich dort jeden Sommer hin.
Von der Negev-Wüste aus sieht man die sandgelben Hügel von Jordanien. Unterschiedlicher könnte die Landschaft nicht sein zu der in Misgav Am. Von der grünen Anhöhe in Galiläa sieht man übers Hulatal bis zu den Golanhöhen und dem Berg Hermon, im Norden und Westen weit hinein in den Libanon bis zum Mittelmeer. Der schöne Blick aber darf nicht täuschen. Die letzten Kämpfe zwischen israelischer Armee und der schiitischen Hisbollah-Miliz liegen gerade mal 14 Jahre zurück. Der Grenzstreifen zwischen Misgaf Arm und dem libanesischen Nachbarn wird von den Vereinten Nationen überwacht. Bei dem Gedanken daran, dass ihre Eltern immer noch dort leben, überkommen Adi gemischte Gefühle.
Auf der einen Seite ist Misgaf Arm einer der schönsten Flecken Israels. Es ist wunderbar, so abgeschieden auf dem Berg zu leben. Ich selber lebe hier in der Wüste ja auch sehr abgeschieden. Und ich verstehe meine Eltern vollkommen, dass sie so weit wie möglich weg sein wollen von irgendwelchen Ballungszentren. Die meiste Zeit ist es auch sehr ruhig und entspannt in Misgaf Arm. Es ist ein leichtes Leben dort. Und tatsächlich gibt es ja keinen einzigen Platz in Israel, an dem es sich komplett ohne Angst leben lässt. In den 90er Jahren wurden regelmäßig Busse in Israel in die Luft gesprengt. Damals war es beängstigender, in Tel Aviv oder Jerusalem zu leben, als an der Grenze zum Libanon. Es kann immer irgendwas passieren in Israel. Vielleicht ausgenommen in der Wüste, hier. Wahrscheinlich ist hier der sicherste Ort in ganz Israel.
Adi lacht sehr viel. Sie sagt, sie sei generell kein Mensch, der Dinge schwer nehme oder panisch reagiere. Für Außenstehende ist ihre Gelassenheit wahrscheinlich nur schwer zu begreifen.
Ich treffe oft Leute aus Amerika, Europa oder anderen Ecken der Welt. Ich weiß, dass sich das für sie verrückt anhört. Aber wer hier in Israel aufwächst, kennt nur diese eine Art zu leben. Für uns ist das normal. Deshalb mache ich mir auch keine Sorgen. Aber ich merke, wie anders das von Menschen wahrgenommen wird, die woanders aufgewachsen sind und die nicht diese Probleme haben.
Meir Peretz kehrt nicht zurück nach Misgaf Arm, auch wenn er für gewöhnlich nicht über die Geiselnacht spricht. Sie belastet ihn nach wie vor. Seine Frau sagt, er werde nachts oft wach und dann in großer Angst. Und er kontrolliere regelmäßig, ob alle Türen abgeschlossen sind in ihrem Haus. Und das, obwohl der Kibbutz Nizanim nach außen durch einen Zaun abgesichert ist. Meirs Frau kritisiert, dass es vor 40 Jahren nur für die Kinder psychologische Hilfe gegeben habe, nicht aber für die Erwachsenen. Stattdessen sei Meir verhört worden.
Der israelische Generalstabschef hat mich im Krankenhaus besucht. Er hieß Raful und er hat mich dafür gerügt, dass ich im Kindergarten keine Waffe bei mir hatte. Ich muss sagen, Gott sei Dank hatte ich keine Waffe, sonst hätte ich nicht überlebt. Unsere Aufgabe war es ja, den Kindern ein Sicherheitsgefühl zu geben. Und das wäre mit der Waffe neben dem Bett nicht gegangen. Natürlich hat mich jahrelang ein schlechtes Gewissen geplagt, auch gegenüber den Eltern der Kinder. Vielleicht haben sie gedacht, dass ich die Zimmer hätte abschließen müssen. Aber die Kinder haben mir die Kraft gegeben, damit fertig zu werden. Auch wenn ich nichts hätte ändern können, bis heute plagen mich Gewissensbisse, weil das Kibbutz-Mitglied erschossen wurde und auch der kleine Junge. Die ganze Sache ist bis heute nicht einfach für mich.
Das ist wohl der Hauptgrund, weshalb er und seine Frau Misgaf Arm irgendwann verlassen haben. Auch habe ihm die Leichtigkeit gefehlt im Kibbutz an der libanesischen Grenze. Aber vielleicht sei es ja auch der scharfe Wind auf mehr als 800 Metern, weshalb draußen fast nie ein Mensch zu sehen sei. Meir ist nach Nizanim gezogen, in den Kibbutz, aus dem seine Frau stammt. Nizanim ist nur rund 30 Kilometer entfernt vom Gazastreifen, aber hier haben sie mit großer Gelassenheit ihre vier Söhne großgezogen, sagt Meir.
Wir haben es hier sehr ruhig. Man macht viel mehr Wind, als es nötig wäre. Wir leben doch nördlich von Aschkelon. Problematischer ist es für Menschen, die unmittelbar im Gazastreifen leben. Wenn Raketen aus dem Gazastreifen Richtung Israel geschossen werden, dann sehen wir meist nur den Schutzschild, der die Raketen wieder runterholt. Das ist kein Vergleich mit dem, was ich in Misgaf Am erlebt habe. Da bekam ich 1982 auch hautnah den Libanonkrieg mit. Da flogen die Katyusha-Raketen in unsere Richtung.
Nach all dem, was Meir erlebt hat, hat er nie darüber nachgedacht, Israel zu verlassen?
Nein, das ist mein Land. Ich habe kein anderes Land. Ich denke nicht daran.
Auch Gideon und Nurit Rappaport haben keine Sekunde darüber nachgedacht, Misgaf Arm zu verlassen. Im Gegenteil. Auch nach dem Überfall hat es noch gute Kontakte gegeben ins Dorf Adaise im libanesischen Nachbartal. Die Menschen von dort halfen bei der Apfelernte, die Leute aus Misgav Am feierten Feste in Adaisse, es gab Einladungen für Schwimmbadbesuche im Kibbutz. Gideon hegt keinen Groll.
Die Terroristen waren keine Libanesen, auch keine Menschen aus der Nachbarschaft. Das waren Terroristen aus anderen Ländern, die Israelis überfallen haben, wo sie konnten. Außerdem gab es jede Menge solcher Attentate. Nicht nur hier in Misgav Am, sondern auch in Maalot, in Avivim, auch in Kfar Yuval und in Zofit.
Heute sind die Grenzen dicht. Die sogenannte blaue Linie zwischen dem Mittelmeer im Westen und Syrien im Osten trennt Israel und den Libanon. Sie wird von UN-Soldaten kontrolliert. Seit der Geiselnacht gab es zwei Kriege. Mittlerweile soll die schiitische Hisbollah-Miliz im Besitz von tausenden Raketen sein, die gegen Israel gerichtet sind. Immer wieder wird in der Grenzregion nach unterirdischen Tunneln gesucht. Für Gideon Rappaport aber ist klar, er wird Misgav Am niemals verlassen. Fliehen ist für ihn keine Option.
Mein Vater wurde in Russland geboren. Während der russischen Revolution gab es viele Pogrome. Er floh nach Deutschland. 1936 musste er aus Deutschland fliehen. Und er hat immer gesagt, wir sind genug weggelaufen. Jetzt sollen die anderen weglaufen.
Auch seine Frau Nurit sagt, es gebe keinen schöneren Ort für sie. Die Geiselnacht vor 40 Jahren sei passiert und Teil der Familiengeschichte, aber Geschichte, die sie weitgehend abgehakt habe.
Das ist unser Zuhause hier. Hier ist meine Familie. Meine Kinder sind hier groß geworden. Deshalb leben wir hier. Nicht, weil es sicher ist, denn das ist es nicht. Und natürlich gab es immer wieder Diskussionen, ob wir hier im Kibbutz bleiben oder nicht. Aber Tatsache ist, Israel ist nun mal ein Land, in dem dir überall etwas passieren kann.
Und Adi, die vor 40 Jahren als Dreijährige den Überfall erlebt hat, für sie ist die Geiselnacht nur ein vages Stück Erinnerung.
Später, als ich in der ersten oder zweiten Klasse war, hatten alle Kinder aus dem Kibbutz große Angst. Das war 1982, die Zeit des Libanonkriegs. Den haben wir hautnah miterlebt. Dauernd mussten wir vom Kinderhaus in die unterirdischen Schutzräume fliehen. Wir hatten alle Angst, nicht nur vor Raketen, sondern auch davor, wie es wäre, wenn uns wieder Terroristen überfallen würden. Das galt aber für alle Kinder im Kibbutz. Dass wir an der Grenze zum Libanon aufgewachsen sind, in einer Zeit, in der dort Krieg herrschte, hat uns mehr beschäftigt als die einmalige Geiselhaft.